Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des MSW Podcast. Heute habe ich Tobin Bär zu Gast. Er ist ein aktiver User auf MSW, der viel Shit postet, sich aber auch für Themen aus der Biotechnologie und dem Pharmabereich interessiert. Hallo Tobin Bär, wie geht es dir?
Schön vorgelesen. Hallo Mo, danke.
Oh Mann, du Arsch! Das ist das Einzige, was ich notiert habe, ja?
Ja, du hast es 1:1 gleich formuliert wie bei der Feenaufnahme gerade.
Ja, sehr gut. Okay. Ja. Aber vielleicht, sag ja trotzdem, wie es dir geht, weil die Fehlaufnahme ist ja jetzt weg und die Zuhörer möchten es ja bestimmt wissen jetzt.
Mir geht's super. Sonntagabend, ruhiges Wochenende gehabt. Mittlerweile wieder in Österreich. War jetzt 3,5 Wochen in Asien im Urlaub, in Malaysia und Kambodscha. Haben wir uns irgendwie so im Winter angeeignet, irgendwie in Fernreisen zu machen, wo es schön warm ist. Also kann ich sehr empfehlen.
Und sonst, ist es ja mal für die Zuhörer interessant, dich auch ein bisschen näher kennenzulernen. Du machst ja auch, ich habe ja gesagt, du interessierst dich sehr für die Pharmabranche und auch für Biotechnologie. Woher kommt das Interesse? Ja.
Ich habe grundsätzlich selber Chemie studiert, anschließend promoviert und arbeite selber auch quasi in der Pharmabranche, in der CDMO-Sparte von einer großen Biopharma-Firma. Wir sind quasi Auftragshersteller von Wirkstoffen für Kunden, die sich in der Regel so in der klinischen Phase 2 und 3 befinden. Betreuen die dann aber auch, wenn es in Richtung kommerzielle Produktion geht. Und dadurch bin ich natürlich eigentlich hautnah dran, was die ganzen klinischen Phasen angeht. Und höre von den Kunden, ich bin selber Projektleiter, kann man vielleicht noch sagen, und bekomme da einfach aus erster Hand viel mit und finde das auch alles ziemlich spannend, wenn es dann von einer in die andere Phase geht und man nie so richtig weiß, genehmigen das die Behörden, genehmigen sie es nicht, weil gerade bei kleinen Firmen, die häufig ja auch nur eine Handvoll Mitarbeiter haben, hängt an den Ergebnissen der klinischen Phase schon wahnsinnig viel. Das ist häufig hopp oder top und das kann auch häufig halt das Aus für eine Firma bedeuten.
Mhm. Ja, ich bin ja selbst Laie auch in dem Bereich, deswegen auch und wahrscheinlich viele von unseren Zuhörern auch. Vielleicht klären wir auch so ein bisschen kurz auf, was denn in den einzelnen Phasen passiert oder kannst du uns so ein bisschen aufklären? Soweit ich das weiß, als Amateur jetzt. Erstmal hat man Tierversuche. Wird ja noch nicht als klinische Phase gezählt. Danach beginnt quasi die Phase 1 mit einigen ausgewählten Leuten. Also mit so vereinzelten. Und dann Phase 2 ist schon mit so einer größeren Gruppe. Und erst dann kommt ihr quasi ins Spiel, weil ihr das auch so ein bisschen mehr leisten könnt. Habe ich das richtig verstanden?
Im Großen und Ganzen schon ganz gut zusammengefasst. Also ich bin selber kein Experte, was klinische Phasen angeht, sondern wir beschäftigen uns halt wirklich nur mit der Wirkstoffherstellung. Die klinischen Phasen betreuen, machen dann andere Sparten. Wenn wir die Phasen vielleicht kurz durchgehen, du hast es ganz gut zusammengefasst. In der Präklinik gibt es die klassischen Tierversuche, da wird halt erstmal geschaut, ist der Wirkstoff, den man sich anschauen möchte, irgendwie akut toxisch, toxisch bei wiederholter Gabe oder sogar mutagen, mhm. also unter Umständen krebserzeugend. Gibt ja Tierversuche, vielleicht ganz interessant, zwei Säugetierarten sind vorgeschrieben und eins davon nicht Nagetier. Das dauert dann halt ja, wenige Wochen bis so ein halbes Jahr.
Also Mäuse und Affen zum Beispiel.
Dann eigentlich,
sorry, wollte ich nicht unterbrechen eigentlich,
Affen ist mittlerweile aus ethischen Gründen, soweit ich weiß, nur noch sehr, sehr selten. Ich glaube, da verwendet man häufiger jetzt mittlerweile Schweine oder Hunde.
Ach so, okay. Ich habe Affen irgendwie in Erinnerung.
Ein Nagetier. Ja, ich glaube, die Bilder hat jeder schon mal im Fernsehen gesehen, oder? So ein Affe in so einem Käfig, der da irgendwie durchdreht. Mhm. Beginnen die ganzen Zombie-Filme nicht auch mit einem Affe im Käfig, wo irgendein Experiment schief geht?
Planet der Affen beginnt so, oder als diese späten Teile, ich glaube, die beginnen so, dass da irgendwie so ein Experiment, genau, und dann werden die so ein bisschen schlauer und dann erobern sie quasi die Welt, ja. Weil sie halt stärker als die Menschen sind, aber gleich schlau so. Ja.
Ja. Genau. Machen wir einfach weiter mit der klinischen Phase. Genau. Also das ist alles nur die Präklinik. Da schaut man sich ganz salopp gesagt an, ob das Zeug dich umbringt oder nicht.
Oder die Tiere halt, ne?
Ja, oder umbringen kann. Genau. Also man schaut halt ob da beim menschlichen Probanden Gefahr besteht. Genau, in der klinischen Phase 1 ist vielleicht ganz, ganz spannend, da da kommen keine Patienten drin vor. Das ist die einzige Phase, wo freiwillige Probanden sich melden können, die da in der Regel natürlich für entschädigt werden, dass sie bei dieser klinischen Phase mitnehmen. Geht mehrere Monate, da schaut man sich halt die Verträglichkeit an, sowas wie Nebenwirkungen. Wenn jetzt jedem zweiten übel wird oder Kopfschmerzen, starke Kopfschmerzen bekommt, scheiden solche Medikamente wahrscheinlich dann schon auch häufig aus. Und ich glaube, so ein bisschen schaut man sich da auch schon die Pharmakokinetik und Dynamik an, also wie sich die Stoffe im Körper verhalten, wie die sich abbauen, ob die dann, weiß ich nicht, sich in der Niere, Leber, whatever, irgendwie anreichern können, was man natürlich auch nicht möchte. Also sowas, mit solchen Spielereien fängt man auch schon an.
Krass.
Und vielleicht noch ein Kommentar. Ich habe gesagt, es gibt freiwillige Probanden. Es gibt Medikamentenklasse, wo es keine freiwilligen Probanden gibt, und das sind logischerweise Krebsmedikamente, weil das sind in der Regel zytotoxische Pharmawirkstoffe, die halt schon heftige Auswirkungen auf den Körper haben, und das geht natürlich nicht mit freiwilligen Probanden. Da nimmt man dann auch Patienten schon in der CT1.
Die das nicht wollen, oder wie? Also wenn man jetzt Krebspatient ist und dann sagt, okay, ich will das nicht, ausprobieren und dann.
Doch, also in der CT1, das ist die einzigen Medikamente, wo aktiv Patienten getestet werden, sind Krebsmedikamente. Regel allen anderen Medikamenten werden freiwillige Probanden genommen für die Tests.
Ja, okay, jetzt verstehe ich's. Ja, alles klar. Genau. Ja, wer macht das aber freiwillig?
Wahrscheinlich.
Also, das frage ich mich gerade. Also wenn die in der Phase 1, dann ist das ja schon ziemlich gewagt, sowas auszuprobieren, oder?
Ja, schon. Ja, Geld.
Okay,
Du wirst da, glaube ich, schon für entschädigt. Von dem, was ich gehört habe,
ordentlich wahrscheinlich, ne? Also wenn man schon krasse Nebenwirkungen riskiert,
Es muss sich lohnen. Also ich kann keine Zahlen nennen, weil ich es wirklich auch nicht weiß, aber es muss sich schon lohnen für die Tage, wo du da dann beschäftigt bist.
Falls es an der Börse mal nicht läuft, Leute, dann Phase 1 Studien, ne? Macht mal mit. Ja, freier Geldfehler.
Je nachdem.
Ja?
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Medikament durch die CT1 kommt, liegt so bei 60-70%.
Ach krass, okay.
Dann geht's in die CT2. Da wird so eine vorläufige Wirksamkeit getestet. Also man schaut sich schon mal an, ob das Medikament irgendwie überhaupt gegen die Krankheit hilft. Und es werden sich so Dosierranges angeschaut und ja, die Wirksamkeit dieser Dosierranges. Also jeder, der jetzt irgendwie mal Kopfschmerzen gehabt hat, hat sicher schon mal eine Aspirin genommen. Und da steckt natürlich nur eine gewisse Menge am Wirkstoff drin und das hinterfragt keiner. Aber bevor so ein Medikament auf den Markt kommt, schaut man sich natürlich schon an, müsste ich da nicht die 20-fache Menge reinhauen oder geht vielleicht auch deutlich weniger, damit es wirkt. Genau, und das wird sich halt in der Phase angeschaut. Mhm. Da gibt es so 50 bis 200 Patienten. Die Phase dauert dann halt logischerweise auch ein bisschen länger, so mehrere Monate bis zu 2 Jahren. Und hier sterben relativ viele Medikamente. Also da kommt nur ein Drittel der Medikamente durch die CT2. Und in der CT3 hast du dann eigentlich wirklich das erste Mal, und deswegen ist die CT3 eigentlich so spannend, weil da wird eigentlich wirklich zum ersten Mal, eigentlich ist es ja schon relativ spät, getestet, ob das Medikament wirklich wirksam ist. Und da hast du dann in der Regel eine Kontrollgruppe. Also kann Placebo sein oder dass du es gegen ein schon zugelassenes Medikament von der Wirksamkeit vergleichst. Und ja, das dauert in der Regel mehrere Jahre. Da es dann 200 bis mehrere tausend Patienten, je nachdem, wie viel du für die Studie begeistern kannst oder wie viel Erkrankte es überhaupt gibt, gibt natürlich auch viele Firmen, die gegen Nischenkrankheiten forschen, wo man auch einfach nicht so viele Leute für eine klinische Studie rekrutieren kann. Und ja, CT3 hat, glaube ich, so um die 60% Wahrscheinlichkeit, dass man da noch durchkommt. Und dann kommt dieses ganze Zulassungsverfahren, dann die finale Check von der Behörde. Jede Behörde ist da auch noch ein bisschen unterschiedlicher. Ich habe von dem, was ich weiß, soll die japanische Gesundheitsbehörde relativ krass sein. Gut, FDA in den USA kennt man. Dass die, also da wird der gesamte Datensatz nochmal gecheckt. Und da hast du dann auch nochmal so 90% Wahrscheinlichkeit, dass du dann durchkommst, wenn die CT3 schon gut aussieht, dass du auch auf den Markt kommst. Aber das macht dann insgesamt über alle klinischen Phasen so eine Wahrscheinlichkeit von 10% maximal, dass ein Medikament auf den Markt kommt. Und das ist nicht ganz so viel.
Also gehen wir davon aus, ich würde jetzt in eine Pharmabude, vielleicht so ein Startup oder so auch investieren und die hätten was und eigentlich wäre das quasi erst in der dritten Phase so richtig interessant, weil in der zweiten Phase kann es noch sein, dass der mit hoher Wahrscheinlichkeit rausfliegt oder wie? Oder nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, aber da ist das Risiko noch hoch.
Ja, gut, wenn du Es hängt halt auch davon an, wie lange du warten möchtest. Also die Chance, die du natürlich hast, wenn du ganz früh einsteigst und das Medikament dann später auf den Markt kommt und so ein Dauerbrenner wird, da kannst du wahrscheinlich noch super günstig einkaufen. Aber dadurch, dass die ganzen Phasen auch relativ lange jeweils dauern, ja gut, musst halt auch mal davon ausgehen, dass du 8 oder 10 Jahre dann wartest.
Oh, krass. Ja.
Bis es abgeht, ne? Also ich persönlich würde zustimmen und ich selber, wenn ich investiere, dann gehe ich meistens auch in kleinere Firmen, die gerade einen interessanten Kandidaten in der Pipeline haben, der sich in der CT3 befindet. Weil ich auch finde, man hat schon ein bisschen Daten, die man sich anschauen kann, wie es so gelaufen ist. Ja, find ich persönlich am interessantesten.
Ja. Und 8 bis 10 Jahre, das ist ja auch wirklich eine gewaltige Zeit. Außer du hast halt, ich glaube, bei Corona, daher kennen wir auch diese klinischen Phasen. Also das hat man ja auch als Laie mitbekommen, dass es diese Phasen gibt. Und bei dem Corona-Impfstoff von BioNTech hat das ja keine 8 bis 10 Jahre, sondern ging es ja im Schnelldurchlauf. Wie kam das denn zustande? Heißt das auch, dass der Impfstoff dann eigentlich so ein bisschen unzuverlässiger ist? Will ich jetzt nicht behaupten, also ne? Aber also wie kommt das denn? Also ja. Also 8 bis 10 Jahre dauert das ja normalerweise und dass das dort nicht so also viel schneller ging.
Okay, das sind zwei unterschiedliche Punkte. Also einmal ist der Impfstoff sicherer oder unsicherer als standardmäßig zugelassene Medikamente? Würde ich definitiv sagen, nein. Ganz einfach aus dem Hintergrund. Und das waren ja auch die Schwurbler und Idioten, die dann da zum Teil demonstriert haben und aufgeschrien haben, das geht jetzt aber so schnell, das wurde gar nicht gescheit getestet. Also, wenn ein Medikament auf den Markt kommt, diese Aussage, es gibt keine Langzeitstudien, die gibt es nie. Also von mir aus, bis ein Medikament auf den Markt kommt, wie gesagt, ne, dauert vielleicht 8 oder 10 Jahre. Allerdings, wir haben auch gerade über die Anzahl der Patienten und Probanden gesprochen, die in diesen Studien involviert waren. Und das sind in der CT1 20 bis 80 freiwillige Probanden. Also ich glaube, der Otto-Normal-Mensch denkt, wenn ein Medikament auf den Markt kommt, dann wurde das schon an 50.000 Menschen getestet über 10 Jahre und das ist bis auf Herz und Nieren geprüft. Die Wahrheit ist, es ist bis auf Herz und Nieren geprüft, aber so weit, wie es halt geht. Ein Restrisiko besteht immer, wenn ein Medikament auf den Markt kommt. Und das ist auch absurd zu denken, dass dann nicht noch irgendwie mal eine Nebenwirkung auftreten kann, die in diesen Studien nicht entdeckt wurde. Warum das jetzt bei dem Impfstoff so schnell ging, das war deine zweite Frage. Und also generell bei Impfstoffen bin ich gar kein Experte. Das ist jetzt so ein bisschen, da kann ich auch nicht mehr so viel zu sagen. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass dieser ganze behördliche Zulassungsteil sehr iterativ vonstatten ging. Also sobald ein kleiner Teil fertig war, wurden die Daten an die Behörde übermittelt. Die Behörde hat sich's angeschaut, direkt wieder zurückgeschickt, hin und her. Also da wurde sehr, sehr schnell zusammengearbeitet. Beim klassischen Zulassungsverfahren ist es schon so, dass man immer mal so ein paar Eckpunkte hat, an dem die Firmen sich mit der Behörde zusammensetzen und so ein bisschen sagen, hey, so sieht's aus, können wir weitermachen, ja, passt. Aber ganz am Ende wird schon ein riesen Datensatz irgendwie nochmal über den Zaun geworfen und dann hat die Behörde 6 Monate, manchmal länger Zeit, darüber zu entscheiden. Bei den Impfstoffen war es natürlich eine Ausnahme, wann haben wir schon mal so eine Pandemie erlebt. Da wurde halt dieser ganze Datenaustausch ziemlich beschleunigt und sehr iterativ gehandhabt, damit das so schnell gehen kann. Und es wurden natürlich auch diverse Ausnahmeentscheidungen und Regelungen getroffen.
Ja.
Aber unsicher würde ich behaupten, ist der Impfstoff deswegen.
Ich habe extra naiv gefragt, also ich wollte jetzt keine Schwurbler-These aufstellen, sondern ich meine, man investiert ja auch so ein bisschen, wenn man in die Buhnen investiert und da gibt es halt verschiedene Phasen und da fragt man sich auch, wie lange dauert das und warum dauert das bei einigen Produkten halt nicht so lange, weil ich kann mir auch denken, dass nicht nur jetzt bei so einem Corona-Impfstoff, sondern wenn jetzt, das ist ja auch das Vorhaben dieser mRNA-Technologie, wenn es jetzt zum Beispiel gegen HIV geht, wenn es gegen andere Sachen geht, Krebsmedikamente oder Impfstoffe, die da vielversprechend sind, kann man ja auch diesen Prozess beschleunigen. Deswegen fragte ich auch nach. Also es ist vielleicht und anscheinend geht das halt, dass man die Behörden halt so ein bisschen bewegen kann, dass die schneller arbeiten dann bei bestimmten Sachen. Ich glaube, die USA hat ja auch extra so ein Zulassungsverfahren, was die anschalten, wenn es wirklich wichtig ist, oder?
Okay. Ja, genau. Also bei Corona war das sicherlich der Fall. Es gibt auch Medikamente, die bekommen dann so einen Orphan-Disease-Status. Wenn du quasi das erste Mal gegen irgendeine Krankheit ein Medikament entwickelst und es gibt halt durchaus noch so Krankheiten, wo es in den USA nur 20.000 Patienten gibt. Das hat einfach den Hintergrund auch, dass man Firmen ermutigen möchte, da etwas zu entwickeln und das Ganze dann halt auch behördlich unterstützt, weil man kann sich vorstellen, wir haben gerade über die klinischen Phasen gesprochen, wie viel Geld und Zeit da drin steckt und unter Umständen war alles für die Katz, wenn dann die Daten kacke aussehen. Und indem man das halt unterstützt, möchte man natürlich auch das Risiko so ein bisschen von den Firmen minimieren, die dir extra Zeit und Geld reinstecken, um ja für Nischenkrankheiten ein Medikament zu entwickeln, wo es halt unter Umständen auch nicht jetzt diesen Riesenmarkt gibt, weil ganz egal, wo man beginnt und wo man endet, am Ende möchte man natürlich auch Geld verdienen. Ne? Mhm. Und wenn es nur 20.000 Menschen in den USA, um bei der Zahl zu bleiben, gibt, kann man sich schon überlegen, das wird nicht der Riesenmarkt sein.
Mhm. Verstehe. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt. Das ist interessant. Es gibt ja auch derzeit so ein bisschen kleinen Hype, oder nicht einen kleinen Hype, schon einen größeren Hype um Abnehmmittel. Was hältst du eigentlich so von Hype-Themen in dieser Branche?
Ja, Hype-Themen, ja.
Findest du das vielversprechend?
Meine Meinung ist, Hype-Themen bei Bio oder Biotech, Biopharma, kann man eigentlich ganz gut vergleichen mit Hype-Themen in anderen Sektoren. Also kurzfristig ist das immer wahnsinnig interessant. Und da kann man sicher auch in wenigen Wochen wahnsinnig Rendite mitmachen. Die Frage ist halt immer, wie lang der Hype anhält und ob das Ganze dann nachhaltig ist. Bei Novo Nordisk zum Beispiel, wenn wir jetzt nur auf die Abnehmspritzen zu sprechen kommen und hier, wie heißen sie? Eli Lilly. Lilly. Da dachte auch am Anfang jeder, oder du doch selber, seit wie vielen Wochen schreiben wir, ja, überbewertet, viel zu teuer, ja, aber steigt weiter. Also ist der Hype da jetzt nicht irgendwo eingepreist? Ich habe damals Novo Nordisk gekauft, weil ich dachte, ja, Diabetes, gibt genug dicke Menschen, wird schon so bleiben. Die Aktie steigt seitdem. Ich hatte gar nicht diese Investment-These, dass sie irgendwie eine Abnehmspritze auf den Markt bringen. Ich dachte halt einfach, ja, Diabetes, das ist kann man mal ein bisschen solide Geld anlegen, wird schon passen. Ja, und jetzt steigt es immer weiter. Bisher haben die Aktien jetzt auch nicht arg korrigiert. Ich glaube, es ist halt auch wirklich, wirklich bei den Themen schwer, das Ganze zu bewerten. Das ist jetzt schon irgendwie so ein exponentielles Wachstum. Und es fällt, also mir persönlich, ich kann das gar nicht einschätzen. Also Novo Nordisk war auch vor 2 Jahren noch nicht wahnsinnig günstig. Jetzt natürlich auch nicht. Ich glaube, bis dann mal irgendwann die Prognosen nicht erfüllt werden und es zum argen Rücksetzer kommt, weiß ich nicht. Ich kann das nicht abschätzen, wirklich
ja,
nicht.
Man kann ja auch in diese hohe Bewertung reinwachsen. Also wenn die Abnehmmittel, ich glaube, die sind sehr gefragt gerade. Also die Nachfrage ist enorm.
Ja.
Und letztendlich, ne, also wenn du das ganze Zeit bedienen kannst, wächst du ja auch so ein bisschen rein in diesen ganzen Hype. Aber ja. Wobei es die Kritik gibt, und da diskutieren wir ja auch viel, ne, dass die Buden. Diese Pharma-Buden sind normalerweise nicht so hoch bewertet, aber das ist ja bei den beiden halt eben nicht der Fall. So, die sind ja schon höher bewertet für so große Pharma-Buden. Das finde ich halt irgendwie auch interessant, ja? Und du wolltest noch einen Punkt sagen? Mhm.
Ja, und das Gleiche geht dann ja in den betrifft ja eigentlich den anderen Punkt, den du gemeint hast, mit der ganzen mRNA-Technologie Richtung BioNTech, die CRISPR-Technologie, ja, wo geht's hin? Wenn man sich diese ganze Genscheren-Thematik anschaut, ist die erste Hypewelle, glaube ich, schon mal gewesen, oder? Das ist auch zu Covid, Post-Covid-Zeiten standen die auch schon mal ganz, ganz woanders. Dann sind sie extrem korrigiert, wie eigentlich, weiß ich nicht, so ein asiatischer Online-Händler. und jetzt steigen sie wieder, nachdem sie gegen die, ich glaube, Sichelzellen Sichelzellenkrankheit, die Zulassung bekommen haben. Ist natürlich auch eine Krankheit mit relativ wenig Patienten, glaube ich. Jetzt alles nur Halbwissen. Sobald, du hast Krebs angesprochen, sobald da natürlich mal der Durchbruch passiert, dann weiß ich nicht, dann ist das kein Verzehnfacher mehr. Ne? Das geht brutal durch die Decke. Mhm. Die Frage ist halt immer, wann setze ich da mal einen Fuß in die Tür? Wer kann das abschätzen? Wahrscheinlich haben sich zu Covid-Zeiten auch Leute gedacht, bei, ich weiß nicht, wo die Aktie stand, 150, 170 Dollar. Ja, jetzt gehe ich auch mal rein. Ja gut, dann ist es halt korrigiert um, weiß ich nicht, 100 Dollar. Also man kann das nicht so richtig einschätzen. Ne? Das hat so viel Potenzial, aber die Frage ist halt auch, wann ist es soweit? Ich glaube schon, dass da irgendwann ein Medikament auf den Markt kommt. Aber die Frage ist, wer schmeißt es auf den Markt und wann ist es soweit? Und bei welchem Kurs ist das alles aktuell fair bewertet? Finde ich schwer. Finde ich wirklich schwer, das zu beurteilen.
Finde ich witzig, ja. Weil solche Gedanken hat man dann auch oft. Also auch bei dieser mRNA-Technologie. Ich habe halt so ein bisschen mehr dazu gelesen, wie das funktioniert. Verstehe es natürlich nicht ganz, nur so als Laie. Aber also es gibt halt viele Bereiche, wo man das einsetzen kann. Jetzt nicht nur gegen Corona. Corona war ja quasi die erste Sache, wo man sich so ein bisschen bewiesen hat. Aber auch gegen Goethe-Rose soll was, sogar gegen Demenz gab es da wohl Testversuche an Tieren auch, wo man positive Ergebnisse hatte. Und das finde ich deswegen auch sehr interessant. Und dann ja, stellt sich die Frage, ja, es gibt so viele mRNA-Buden, welche soll es denn sein? Oder halt auch mehrere kleine mit einer Pipeline oder mit verschiedenen Produkten. Und das finde ich auch immer so schwierig zu bewerten und dann die richtigen mit zu treffen und dann genau im Hype zu sein, das ist halt wirklich schwierig, ja. Gibt es ein Hype-Thema, das du besonders interessant findest? Also, oder so eine Sache, wo du sagst, okay, das könnte in Zukunft schon nochmal interessant werden?
Ja, es ist schwer. Also was, wir haben gerade drüber gesprochen, also mRNA ist sicher ein Thema. Diese ganze CRISPR, spreche ich es überhaupt richtig aus? Egal. Technologie, wahnsinnig spannend. Passiert sicher noch was. Die Frage ist halt auch, was mit AI? Hm. Ein anderes Hype-Thema gerade, was ja auch mehr und mehr in der Pharmaforschung verwendet wird. Halt auch schon relativ früh, soweit ich weiß, dass man sich, und da habe ich eigentlich noch studiert, da habe ich schon Vorträge auf Konferenzen gesehen von Leuten von Bayer, die da schon irgendwelche Modelle vorgestellt haben.
Ach echt?
Also einfach auch um zu modellieren, wenn ich einen Wirkstoff habe, der ganz nett ist, was passiert, wenn ich bestimmte Gruppen bei dem Wirkstoff austausche? Wie wird dann die Interaktion mit dem Enzym, wo ich andocken möchte, wie verändert sich das? Und das kann man computergestützt schon, das konnte man schon vor Jahren modellieren. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich dir aus erster Hand sagen kann. Das wird durch AI sicher noch besser laufen. Etwas, was auch irgendwann ein Hype-Thema war, in der Chemiebranche war so High-Throughput-Screening. Das automatisiert ganz viele Reaktionen quasi nebenbei gelaufen sind. Da wird AI auch was machen.
Meinst du jetzt beim
und Einfluss
beim
haben.
Erkennen bestimmter Krankheiten jetzt?
Nein. Ich glaube, mein Gefühl wäre, wenn du bereits identifiziert hast, hey, ich möchte die Krankheit behandeln, und es gibt ja verschiedene Strategien, da irgendwie eine Krankheit zu behandeln. Schlüsselenzyme beispielsweise. Und dann habe ich ein Schlüsselenzym identifiziert, wo mein Medikament andocken soll. Und mit interagieren soll, und das computergestützt der Wirkstoff sozusagen, der Wirkstoffskandidat optimiert wird. Weil häufig hast du ja dann, du startest mit irgendetwas, mit irgendeinem Molekül und es funktioniert ganz gut, aber, weiß ich nicht, tauscht dann irgendeine Gruppe aus, Chlor gegen Fluor, keine Ahnung, Fluor war damals ein Riesen-Hype-Thema in der Branche. Wie interagiert das dann mit dem Enzym? Ist die Wechselwirkung besser? Wird es besser aufgenommen? Brauche ich vielleicht weniger davon? Ich glaube, sowas wird man computergestützt schon machen können. Und alles andere stecke ich wirklich deutlich zu wenig drin, als dass ich noch mehr dazu zu AI sagen könnte.
Ja.
Aber überall, wo große Datenmengen drin sind, und das ist bei klinischen Studien der Fall, wirst du wahrscheinlich irgendwann an AI nicht mehr vorbeikommen, denke ich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, ich hatte jetzt gerade eine andere Vorstellung. Ich dachte so, vielleicht, dass man irgendwie computergestützt besser Krankheiten identifizieren kann. Zum Beispiel bei Krebs, wenn da Mutationen stattfinden, ist es ja, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig zu schauen, wo das genau ist. Und ich dachte vielleicht, dass man mit KI da irgendwie so ein bisschen besser an das Problem kommt. Und dann dementsprechend zum Beispiel auch, kann auch sein, dass ich jetzt völlig scheiße labere, aber also stell ich mir das vor. Bitte?
Na, wir befinden uns ja gerade in einem recht spekulativen Bereich. Was jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, was ich mir vorstellen könnte, und wirklich, das ist jetzt meine Vorstellung, das ist nicht wissenschaftlich bewiesen oder sonst was, es gibt verschiedene Krebstypen, ganz klar. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es irgendwann eine AI gibt, die irgendwie dir berechnen kann, wie ein bestimmter Krebs in einem bestimmten Organ wächst und sich verhalten wird, dass das Ganze irgendwie simuliert wird, dass du dann siehst, hey, es ist ein scheiß Thema, aber in 6 Monaten bildet das Teil Metastasen und es werden andere Organe befallen. Im Endeffekt, wenn man über solche Modelle nachdenkt, glaube ich schon, dass AI da wahnsinnig viel, dass mit AI wahnsinnig viel möglich sein wird, medizinisch Patienten zu helfen. Aber es steckt noch so in den Kinderschuhen, aber und ich finde, ich glaube, dass das Problem bei solchen Themen ist halt auch immer, dass du irgendwann halt wir befinden uns im exponentiellen Wachstum und es lässt sich super schwer vorstellen, wie schnell und wohin die Reise dann geht.
Mhm. Stimmt. Ja. Ist aber, könnte sich interessant entwickeln, das stimmt. Aber ja, spekulativ, wie du schon meintest, stecken wir tatsächlich noch in den Kinderschuhen. So, hast du wahrscheinlich recht. Ich wüsste mal gerne so ein bisschen, wie bist du eigentlich an die Börse gekommen? Und warum auch?
Ganz klassisch. Hab mich nie drum gekümmert um meine Finanzen. Dann durch die Corona-Pandemie eigentlich mal Zeit. Und hab mich dann mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt. Auch ganz langweilig mit ETFs angefangen. Emerging Markets und Welt-ETF bespare ich auch immer noch. Aber das war mir relativ schnell zu langweilig. Und dann, mittlerweile, weiß ich nicht, glaube ich, 10% ETF-Anteil im Portfolio und eigentlich dann nur noch Einzelaktien.
da hast du ein MSW gefunden und dann hast du angefangen, lang und schwarz, chinesische Aktien. Lief das so ab?
eigentlich schon so ein bisschen. Also China habe ich richtig in die Scheiße gegriffen. Und lang und schwarz war ich auch ganz bisschen investiert. Aber
ernsthaft? Oh mein Gott, ich treffe ja ganze Zeit deine Aktien auch.
Da habe ich, glaube ich, nur 10% Verlust gemacht. Das ging alles. Also aber China übel. China ist übel gelaufen bei mir damals.
Ja.
Als der Alibaba-Chef da vor kurz verschwunden ist und der Kurs so arg korrigiert hat, dachte ich halt, der taucht schon wieder auf, und da zum ersten Mal gekauft. Und es ging noch weiter bergab.
Ja, Steueroptimierung. Ja,
also ich halte alles an China-Taschen, was man kennt.
Ach so, du hast die Aktien noch, tatsächlich? Ja, die chinesischen Aktien?
Natürlich.
Ja, okay.
Ja, wenn ich jetzt verkaufe, bringt ja auch nichts.
Ja, ja, ich weiß, ich habe auch eine China-Aktie. Und ich denke mir auch, wenn ich es jetzt verkaufe, macht es jetzt auch keinen Unterschied. Also das ist so scheiße geworden. Ja. Und ja, es wird einfach nicht besser, ne? Ja.
Alibaba wird geil.
Ja.
Ja. Ja, es wird ja zumindest gerade auch nicht schlechter. Also, was soll passieren? Einfach mal halten.
Krieg in Taiwan vielleicht. Also das könnte ich mir noch vorstellen, dass das die Aktie runterhaut nochmal.
Ja, das wäre ganz schlimm, weil meine TSMC-Stöcke haben sich gerade erst wieder erholt. Ich bin jetzt zum ersten Mal im Plus. Also wenn China jetzt noch Taiwan angreift, dann weiß ich nicht.
Ja, krass.
Lösche ich meinen Account und mache nur noch MSCI World.
Ja, ja, witzig. Ja, das sollten wir alle dann machen. nein, gut. Nicht den Account löschen, du musst deinen Broker löschen, dann sind die Verluste ja weg, ne? Dann siehst du die ja nicht.
Das stimmt, das ist ein guter Tipp.
Einfach nicht, genau, alles löschen und dann ist nichts passiert. Gut, ja, hast du, was für Farm, also jetzt haben wir jetzt gehört, so ein paar chinesische Buren und so, die du jetzt als Tasche hältst. Was hast du so für Pharma- und Biotech-Unternehmen im Portfolio? Gibt es da was du?
Ich habe tatsächlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, eine meiner ersten Aktien war halt auch Novo Nordisk. Ja. Die gleicht tatsächlich auch die China-Verluste aus. Die ist halt ja ganz gut gelaufen. Ansonsten zwischenzeitlich hatte ich mal Pfizer, aber habe ich dann wieder verkauft.
Ja, sind auch ziemlich abgeschmiert danach. Hm?
Big Pharma? Nee, da kann ich mich nicht beschweren. Na, ansonsten halt, wie gesagt, relativ ein paar kleinere Buden, die sich in der CT3 befinden. Das sind eigentlich dann eher die Pharma-Buden, wo ich ein bisschen Geld reinhau.
Findest du denn so kleinere?
Ja. Eigentlich war es eh in dem Beitrag drin zum DD Januar. Genau. Na, die habe ich auch selbst alle gekauft. Ich habe noch eine andere Bude gekauft, die ich nicht in den Beitrag reingeschrieben habe, aber die hat dummerweise nach Kauf zwei Tage später noch ein paar Aktien ausgeschüttet. Oder nee, zumindest angekündigt, dass sie noch ein paar Aktien auf den Markt werfen. Da war ich dann direkt 50% im Minus innerhalb von einem Tag. Du brauchst eigentlich bei so kleinen Biopharma-Buden brauchst du eigentlich, also man muss gar nichts mehr hebeln, ne? Es geht so schnell. Es geht also wirklich täglich plus minus 10% sind halt Standard, ne? Also
ja, ist ja fast wie Krypto, ne? Also krass, also das habe ich auch gemerkt. Also wenn man so in die kleinere reingeht, dann ist das ziemlich volatil. Da muss man schon so ein bisschen aushalten, Verluste und ja.
Es sind nur Zahlen. Rote oder grüne.
Ja. Ja, auf die von These kommt es ja an, ne? dass das jetzt am Ende klappt. Aber krass, ja, wenn ich so Kapitalerhöhungen etc. machen, ist das natürlich dann nicht so gut. Ja. Aber trotzdem würdest du sagen, also so, was ist dir persönlich lieber? Sind das so ein eher große Pharmabuden oder eher die kleinen?
Na, die großen Pharmabuden finde ich tatsächlich im Moment relativ uninteressant. Ja, auch wenn man sich mal die Kurse anschaut, und es kann jeder machen, wie er will, aber wenn man sich Bustelmeier anschaut oder Pfizer, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, die haben ihre Pipeline schon etwas vernachlässigt die letzten Jahre, und die zahlen Dividende, aber wegen Dividende investieren wir hier ja nicht. Ja, weiß nicht, wenn man sich den Kurs anschaut, es ging immer mal hoch, es geht auch immer dann mal wieder ein bisschen runter, aber eigentlich die letzten 10, 20 Jahre ist da irgendwie nicht so viel passiert. Das halte ich deswegen auch nicht für so interessant. Also wenn ich da mal Zeit, wenn über Weihnachten zum Beispiel, habe ich mir mal Zeit genommen, so ein bisschen mir kleinere Pharmabuden anzuschauen, die in der CT3 ein ganz spannendes Medikament haben, es dauert dann halt wirklich ein bisschen, sich damit zu beschäftigen. Da kann man nicht einfach die nächstbeste Bude kaufen, weil sonst hast du halt morgen -30% direkt. Und wie du gesagt hast, die Teile schwanken wahnsinnig. Deswegen.
Ja, aber es ging.
Ich finde die kleineren Firmen interessanter tatsächlich als die großen Pharma.
Ja, okay, weil sich das langsam entwickelt, aber muss ja auch nicht letztendlich sein. Du hast nämlich auch einen wichtigen Punkt angesprochen, deswegen wurde ich auch mal angemacht, also sowohl im Podcast als auch bei der Diskussion auf MSW, und zwar, dass ich immer sehr sage, also auf die Pipeline kommt es letztendlich an, weil ich meine, Bayer und Pfizer sind jetzt zum Beispiel zwei sehr bekannte Pharmabuden, die beide auch im Kurs jetzt so ein bisschen abgekackt sind, weil die halt auch keine gute Pipeline haben aktuell. Also das ist ja das Ding. Also die haben jetzt, ne, bei Bayer ist nochmal so ein potenzieller Blockbuster ausgefallen irgendwie in so einer bestimmten Studie. Und die Pipeline wurde halt nicht gut gehalten. Und jetzt hat man so zum Beispiel diese Pharmabuden mit den Abnehmmitteln. Ja, und die sind ja auch sehr, sehr hoch bewertet und sind ja abgegangen. Du hast ja selber, glaube ich, auch ordentliche Rendite gemacht. Also zeigt das nicht auch, dass eigentlich auch große Buden so interessant sein können? Also als Gegenargument jetzt? Und auch sicherer, ja, dann letztendlich, ja, weil du kriegst ja dann halt trotzdem Dividende, wenn mal eine Sache nicht klappt. Ja gut, mit Bayer bist du halt nicht sicher. Das kann man aktuell mal verlassen. Ja, ich bin selber Bayer-Aktionär, ja, muss also ich sagen. Aber ja.
Wirklich? Jetzt hast du dich geoutet.
Das musst du irgendwann raus, ja. Ich schäme mich auch dafür.
Okay, krass.
Na, ich habe sogar nachgekauft ganze Zeit.
Hätte ich das gewusst, hätte ich diesem Podcast niemals zugesagt.
Ist dir zu unseriös jetzt, das Gespräch, ne?
Ja, ist mir langsam ein bisschen unangenehm. Ja. Na, also Bayer, es ist ja irgendwie spannend und schade und ein Trauerspiel. Es ist ja wirklich ein spannendes Unternehmen, weil an sich schon viel, eigentlich viel Qualität, glaube ich, drin. Und ich kenne auch, habe viele ehemalige Kommilitonen und andere Leute aus den Arbeitskreisen, wo ich geforscht habe, die halt zu Bayer gegangen sind. Und das sind alles wirklich top Leute gewesen. Ne? Also die stellen schon richtig gute Leute ein in der Forschung. Und wie heißt das Teil? Asundexian, glaube ich, das jetzt in der CT3 nicht so toll aussah, wo der Kurs nochmal richtig eingebrochen ist. Das war eigentlich auch nur der Tropfen auf den heißen Stein. Monsanto war Selbstmord, ne, eigentlich. Also
ich fand die Idee geil.
Rein aus Portf.
Ja, aber
rein, ich sag das auch immer, das will nie jemand hören. Rein aus Portfoliosicht wäre der Kauf strategisch schlau gewesen, weil die hätten sich dadurch, also diese Agrochemical-Sparte an Pflanzenschutzmitteln, das war schon strategisch ein richtig guter Kauf. Leider haben sie diese Klagewelle vielleicht ein bisschen unterschätzt.
Ja. Aber genau das ist es. Also
ist die Katastrophe gewesen. Das, also wirklich. Und ist ja auch ein Fass ohne Boden. Eigentlich ist es ja irgendwo schon eingepreist. Die haben ja schon super viel Geld abgeschrieben und in den Bilanzen dafür vorgesehen. Aber es geht immer weiter. Und weiß nicht, gibt es da irgendwo eine Übersicht, wie viele Klagen noch offen sind? Werden da laufend noch neue eingereicht? Ich habe keine Ahnung, aber das würde mich aktuell schon extrem abhalten, davon überhaupt mich mal mit Bayer zu beschäftigen.
Ja, die letzte Klage war zum Beispiel auch jetzt, also war der höchste Beitrag bislang. Und deswegen, ne, also man weiß gar nicht, wie viel da nochmal kommen kann. Wie, aber ja, das sind halt dieses komische Justizsystem. Also ich will es jetzt auch nicht schlecht reden, ich kenne mich auch zu wenig aus, aber also es ist ja auch nicht bewiesen, was da. Also, dass die Ankläger bekommen Recht, weil sie meinen, ihr Krebs sei auf das Mittel von Bayer zurückzuführen. Aber ich glaube, das ist ja ganz schwer, sowas nachzuweisen. Und das ist halt, was mich stört. Und die Richter geben denen halt Recht ganze Zeit irgendwie, und weil die Jury da irgendwie dafür ist. Und das finde ich halt total merkwürdig und total scheiße. Und was du auch gerade gesagt hast, dieses diversifizierte Geschäftsmodell gefiel mir halt. Einerseits ist man ein Pharmaunternehmen, andererseits in dieser Lebensmittel-Dings hast du dann halt auch ein Standbein, und das ist halt das Krasse gewesen, fand ich, aber naja. Ja.
Ja, naja, gut, das amerikanische Rechtssystem ist, glaube ich, eine Welt für sich. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich glaube auch tatsächlich, dass man das nicht abschätzen kann so leicht, was da noch kommt mit Monsanto.
Ja, aber an sich ist es ja immer noch vielleicht auch irgendwo ein interessantes Unternehmen. Ich meine, es ist, ja, läuft halt aktuell nicht so gut. Ja, und mal gucken, was dann noch passieren kann. Aber ich persönlich schneide es halt nicht ab. Deswegen halte ich es ja auch als Tasche immer noch. Und ich habe mich eigentlich schon günstig eingekauft. So eine schwere Tasche ist das jetzt auch nicht für mich. Aber schon eine schmerzhafte. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, ja. Ja.
Ja, mal schauen. Wie gesagt, kann alles passieren. Ich weiß aber auch nicht, wie die Pipeline aussieht. Ich glaube, ich habe letztens irgendwann mal reingeschaut. Sie haben schon relativ viel Frühphasen noch am Laufen, und halt als Big Pharma-Konzern, ich glaube, sie haben auch relativ viele Kooperationen mit kleineren Firmen. Wenn ich mal die ein paar Startups gescreent habe, steht hin und wieder schon mal irgendwie Kooperation mit Bayer drauf. Mit der einen Firma, Dare, die ich halt auch in meinen Beitrag da geschrieben hatte, haben sie einen Vorvertrag für das erste nicht hormonelle Verhütungsmittel, was in den USA zugelassen werden könnte. Und
ja,
da weiß ich nicht, ist, glaube ich, nicht so blöd, dass sie sich das schon vertraglich in Anführungszeichen gesichert haben, weil ja, haben jetzt ein paar Euro der Pharmabude gezahlt, dafür, dass sie eigentlich ein Vorverkaufsrecht haben, wo das Risiko, glaube ich, auch überschaubar ist. Also das war jetzt zum Beispiel keine blöde Entscheidung. Das Risiko ist da schon überschaubar. Aber mit Monsanto, ich weiß nicht, da bin ich, ich glaube, da brauchst du dich gar nicht so richtig mit Biopharma auskennen, oder da musst du mehr Jurist sein, um zu überschauen, was da passiert. Und in den USA, weiß ich nicht, wie du schon sagst, mit der Jury und dem ganzen Kram, ich glaube, es ist halt auch immer noch sehr emotional und nicht immer faktenbasiert, was da passiert.
Weißt du eigentlich, was Bayer während der Corona-Pandemie gemacht hat?
Ich meine, dass die auch einen Kandidaten hatten. Aber der ist auch irgendwie.
Der ist auch in Kooperation, oder? Mit wem nämlich? Das war nämlich deren Impfstoff. Mit CureVac. Das ist das Witzige. Also man setzt auch genau auf das Falsche. Das ist ja das Witzige gewesen, ja. Ja, das war auch eine Kooperation mit CureVac. Ich dachte, wie kann man so krass daneben? Oder also, ja, okay, es ist halt auch ein bisschen riskant alles dort in dem Bereich, aber. Das fand ich halt auch witzig. Und die hatten schon irgendwie so eine Produktionsanlage, um CureVac-Impfstoffe zu produzieren. Und dann ist der Impfstoff irgendwie scheiße gewesen. Und dann war alles im Eimer so, ja. Bei Bayer. Das kam auch noch dazu, ja.
Das habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, stimmt.
Ja. Ja.
Das hätte eigentlich die Rettungsaktion sein können, wenn die als erstes einen Impfstoff auf den Markt geknallt hätten.
Ja, nee, kam halt nicht als erstes. Da war es schon klar. Und Bayer hat trotzdem da weitergesetzt drauf. Tatsächlich habe ich in genau zu dem Zeitpunkt dann auch angefangen, CureVac-Aktien zu kaufen. Und dann kam der Impfstoff und der war irgendwie scheiße oder so. Irgendwas war da. Ja, und dann ist die Aktie gefallen und Bayer halt auch die Beteiligung. Ich war da doppelt gefickt. So. Weil ich das auch, das ist auch so scheiße. Und danach habe ich angefangen, CureVac zu shorten. Also Das lief auch sehr gut. Also ich habe tatsächlich 2 DDs auch auf Mauerstraßenwetten verfasst in der Zeit. Das waren so meine ersten DDs auf dem MSW. Und ich hatte recht, also 2-mal konnte man ordentlich Plus machen damit. Und das war das, ja, das Witzige. Ich habe selber auch sehr viel Plus gemacht. Ich habe die ganzen Verluste von Quebec wieder rausgeholt. Durch die Shorts. Weil das Management war halt auch irgendwie komisch. Weil die haben dann im Fernsehen, hat man gefragt, ja, woran lag das denn jetzt, etc. Und dann haben die gesagt, ja, BioNTech hat irgendwie bei den Studien halt so ein bisschen getrickst, so. Und wo ich mir dachte, hä, komm, Alter, wenn du als Manager sowas raushauen muss, dann kann es ja bei dir im Unternehmen nicht gut laufen. Und dann habe ich angefangen, diese Buhren zu
schießen. Das ist so die Trump-Strategie. Ja,
also es war wirklich, also das,
schau, ich habe kein Programm, aber da sind Mexikaner, die kommen über die Grenze. Die Demokraten machen nichts dagegen.
Nee, das war jetzt nicht unbedingt der Grund, warum ich die geschottet habe. Da habe ich mir ein paar Zahlen und so angeguckt und die Bude lief halt auch nicht so gut. Die hatten halt nichts in der Pipeline so Naja, und waren halt krass bewertet und dann habe ich halt angefangen zu shorten. Das lief tatsächlich gut, ja. Aber das war jetzt nur so ein Punkt, wo ich nachgedacht habe, okay, irgendwas stimmt bei diesem Unternehmen halt irgendwie nicht. Naja, aber die gibt's halt immer noch, ne? Muss man sagen. Ja. Und immer wenn zum Beispiel der Kurs von BioNTech hochging, oder der von Moderna, das finde ich auch geil oder interessant, dann gehen alle 3 hoch. Weil dann denkt man so, die mRNA-Therapie an sich funktioniert. So, und dann,
egal gegen
was. Und dann gab es auch einen anderen User auf MSW, der fischige Bre. Ich glaube, der hat dann auch angefangen, so Kürweg zwischendurch zu shorten, weil er meinte, es ist jetzt nur wegen BioNTech hochgegangen so ein bisschen und könnte wieder runtergehen. Oder vielleicht war das so eine andere These. Aber so, ich meine, so habe ich das in Erinnerung. Aber das fand ich sehr spannend. Ja. Deswegen auch, deswegen würde ich auch bei diesem Thema mRNA auch nicht mal, also so ein Themen-ETF oder so, weil das Ding ist, wenn einer von den Buden, Moderna etc., den Impfstoff rausbringt gegen irgendwas, gehen die anderen auch hoch, weil die Therapie an sich anscheinend wirkt und der Markt das irgendwie versucht einzupreisen. Mhm. Und das finde ich halt cool irgendwie auch in dem Bereich. Also was für mich ein Grund ist, weswegen ich sage, okay, ein Unternehmen reicht mir da eigentlich. Aber vielleicht liege ich auch falsch.
Ne? Ja, Themen-ETFs halte ich nicht so.
Okay, so, dann, würde ich mal vielleicht so ein bisschen fragen, so ein Zukunftsausblick vielleicht, was erwartest du für die Zukunft eigentlich jetzt in diesem, vielleicht auch in diesem Pharma- und Biotech-Bereich? Ist es für das Jahr 2024 interessant, weil du hast ja auch eine DD dazu jetzt im Januar verfasst. Meinst du, ist es im Jahr 2024 interessant oder vielleicht auch in den Jahren danach? Was denkst du so darüber?
Ja, ich glaube schon, dass jetzt in 24, 25 ein paar spannende Studien fertig werden und ja, dann hopp oder top. Ich glaube, gerade durch Corona wurden viele klinische Phasen so ein bisschen verlangsamt, logischerweise. Das hat natürlich schon was bewirkt. Aber ja, 24, ich habe ja eh ein paar Firmen genannt, die da auch Readouts haben. Und ich bin immer noch sehr, sehr gespannt auf, wie heißt die Bude? Renovo RX. Mit ihrer Behandlungsform von Pankreaskrebs. Dare oder der, keine Ahnung, die Bude, wo Bayer halt auch mit an Bord ist, find ich wahnsinnig spannend. Ich glaube, die haben Studienende auch Ende 24, irgendwie 13 Menstruationszyklen. Und ganz ehrlich, da auch war halt auch meine Theorie dahinter. Es gibt schon eine CT1, es gibt schon eine CT2. Bei was, auf was schaust du bei einem Verhütungsmittel? Schwanger oder nicht schwanger, ne? Und natürlich Verträglichkeit nebenbei. Wenn in der CT1 und CT2 das hervorragend ausgesehen hat, würde ich jetzt nicht vermuten, dass in der CT3 50% der Studienteilnehmer auf einmal schwanger wird. Deswegen, da muss ich sagen, sehe ich Potenzial. Es ist halt eine super kleine Bude auch. kann alles schief gehen, vielleicht, weiß ich nicht. Mhm. Werden auf einmal doch alle schwanger, aber eigentlich find ich die interessant. Ich habe noch so ein, zwei andere mir mal rausgesucht, aber ich glaube, das ist wirklich dann brutaler Zock, weil zum einen halt Mega-Penny-Stocks und halt auch in der CT3 ein Medikament gegen ja so eine Nischenkrankheit, wo es eigentlich jetzt noch nicht einen Markt für gibt. Da würde ich einfach annehmen, ja, zwischen CT3 und Zulassungsantrag steigt der Kurs in der Regel schon ein bisschen. Da würde ich vor der Entscheidung einfach rausgehen. Mhm. Aber die Buden mag ich nicht mal Leuten vorschlagen. Was hatte ich noch genannt? Achieve Life Science, das ist dieses Anti-Raucher-Teil. Finde ich auch ganz spannend.
Also du findest die Buden vor allem wegen diesen Produkten spannend, die da so potenziell durchkommen könnten.
Na, grundsätzlich die ich mir ausgesucht hatte, weil sie halt einen sehr spannenden Wirkstoffkandidaten in der CT3 haben. Das ist meine eigene Invest-Theorie dahinter. Gibt 1000 spannende Firmen, die auch in der Frühphase irgendwie was haben, aber wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen, in der Frühphase kann noch so viel schief gehen und CT3 ist es schon ein überschaubares Risiko, würde ich sagen, dass da was funktioniert oder nicht funktioniert. Und grad bei den Firmen gibt es halt auch keine richtig effiziente Behandlungsform. Ich meine, klar, es gibt andere Verhütungsmittel, um wieder auf dieses zu sprechen zu kommen. Klar, gibt es verschiedene Verhütungsmittel, aber jetzt die erste Kapselpille, die du irgendwie nimmst und die antihormonell funktioniert, finde ich schon sehr interessant. Ja, ein effizientes Medikament, um mit Rauch, die dabei helfen soll, Rauchen aufzuhören, gibt es, glaube ich, auch nicht jetzt so wahnsinnig viel. Die vergleichen sich, glaube ich, auch mit diesen Anti-Rauch-Kaugummis. Was auch ganz spannend ist, es wird da auch, glaube ich, der Kohlenstoffmonoxidgehalt im Blut gemessen. Also es wird wirklich geschaut, ob die Leute noch rauchen. Und es wird ihnen nicht vertraut, ob wenn sie sagen, ja, ich habe aufgehört. Es wird schon eine Blutprobe genommen, was ich ganz geil finde.
Ach, und wie wirksam ist das tatsächlich?
Bisher sah es ganz gut aus, was ich an den Daten mir angeschaut habe. Also ich habe mir auch die klinischen Phasen mal angeschaut. Das ist an sich ist das ja alles zugänglich, also, im Internet.
Ja.
Krass. Sah ganz solide aus. Ich glaube, das einzige Interessante sind die Nebenwirkungen und die waren jetzt nicht schlechter als bei einem alternativen Medikament. Also Übelkeit oder so und Kopfschmerzen, ich glaube, irgendwie sowas kam da schon mal vor, aber die statistische Signifikanz wurde, glaube ich, schon gezeigt.
Das klingt aber auch krass.
Ja, und das andere, das andere ist halt diese Behandlungsform von Pankreaskrebs. Die kombinieren, glaube ich, ihr Präparat mit einem bereits zugelassenen Medikament, um das Ganze wirksamer zu machen. Nur da gibt es halt auch kein Readout-Datum, weil mein Krebs ist Kacke, soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen, wenn ich das sage. Aber ich glaube, einer der primären Endpunkte ist, oder der primäre Endpunkt ist, die Lebenszeit der Patienten zu verlängern. Und da kannst du kein Datum festlegen. Und Pankreaskrebs ist, glaube ich, schon einer der aggressivsten Krebsformen. Deswegen, also wenn und die Daten sahen super aus. Also ich glaube, die haben den Patienten schon wahnsinnig geholfen mit dem Medikament. Auf der anderen Seite, ganz nüchtern betrachtet, haben Krebsmedikamente eine höhere Wahrscheinlichkeit, durch die klinischen Phasen zu gehen. Ich glaube, am Anfang haben wir gesagt, so maximal 10% Wahrscheinlichkeit, durch alle klinischen Phasen zu gehen. Ich glaube, im Schnitt haben Krebsmedikamente nur ungefähr 5% Erfolgswahrscheinlichkeit, ja.
Krass. Ja, und dann schon in der späten Phase zu sein, das ist
ja. Na, spannend. Ich habe mir auch vorgenommen, mich nochmal mit BioNTech auseinanderzusetzen. Gab da ja auch ein paar Beiträge, dass die gerade irgendwie wieder Geld wert bewertet sind. Und BioNTech ist, glaube ich, jetzt schon einer der größeren Player im Bereich mRNA. Das könnte, glaube ich, noch interessant sein, wenn man da mal Fuß in die Tür setzen möchte. Und an sich, da beiße ich mir heute noch irgendwie auf die Zunge. Eigentlich wollte ich CRISPR kaufen, bevor sie Readout hatten bei den CT3-Daten, aber irgendwie hatte ich das Limit zu tief gesetzt und ja, ich glaube, seitdem sind sie auch wieder ein bisschen gestiegen. Aber finde ich auch sehr interessant und ich glaube, und in dem Bereich kenne ich mich wirklich nicht aus, aber sie sind da schon halbwegs führend, was das Ganze angeht.
Das ist doch die Nobelpreisträger dann auch im Unternehmen, oder? Du meinst doch dieses.
Ja, ich meine schon, genau, ja.
Das.
Na, das ist auch eine Firma, die ich sehr interessant finde. Und ist nicht Big Pharma, aber ich glaube, mehr als die klassische Startup-Firma, die ich gerade genannt habe. Und das Gleiche gilt ja eigentlich dann auch für BioNTech. Also ich glaube, die haben schon eine recht große Pipeline und schon spannend.
Ja,
aber
ja, bei BioNTech
super schwer absehbar, was passiert.
Ja, weißt du, ich bin absoluter BioNTech-Bulle, weil also auch das Geld, das sie mit Corona bekommen haben und dann auch nochmal wieder investiert haben. Und das ist ja schon so ein bisschen anders als ein Startup und das ist halt eine neue Technologie und deswegen nicht. Aber ja, gut. Ne? Muss man selber schauen und selber auch entscheiden. Aber gibt sicherlich viele, viele interessante Unternehmen auch in dem Bereich. Deswegen finde ich das so spannend. Stimmt es, also das hast du nämlich auch gerade gesagt und das wollte ich nämlich die ganze Zeit schon fragen, stimmt es denn tatsächlich, dass es wegen Corona so viele Kandidaten gibt, die quasi nicht komplett ausgetestet wurden und jetzt in den Jahren, dass das jetzt gemacht wird? Also ist das wirklich so? Also ich habe das auch mal, glaube ich, irgendwo gelesen und du hast ja vielleicht auch so einen besseren Einblick da.
Ja, ist schon mein Wissensstand. Ich habe jetzt keine Fakten und Zahlen, die ich nennen kann, aber es ist ja auch ganz logisch. So die ganze Infrastruktur hat sich verlangsamt. Da werden sich auch die klinischen Studien verlangsamt haben. Und das ist etwas anderes, was ich gehört habe. Es sollen wohl auch relativ viele Probanden aus der Ukraine an so CT1-Studien teilgenommen haben. Und gut, durch den Ukraine-Krieg durch Russland soll da das auch so ein bisschen das Ganze noch zum Teil verlangsamt haben.
Ja, okay.
Das ist aber nur Hörensagen, was ich am Mittagstisch gehört habe. Das ist nicht mein eigenes Wissen. Bitte vorsichtig.
Genießen.
Ja,
wahrscheinlich
das ist Stammtisch.
Ja, wahrscheinlich auch nicht jede Bude davon betroffen. Kann schon sein, dass ein, zwei Produkte.
Sowieso nicht.
Aber das klingt ganz interessant eigentlich. Ja, aber wobei, man muss ja auch sagen, also letztes Jahr lief es ja auch für diese Branche gar nicht so gut. Ich glaube, es war, Pharma ist ja im Vergleich zu den anderen Aktien gar nicht so krass gestiegen. Und dann hat man so riesen Pharma-Boom, die sogar sehr gefallen sind, weil halt Corona so ein bisschen ausgepreist wurde. Und das fand ich dann auch mega spannend. Und deswegen habe ich auch angefangen, mich so mit der Thematik so ein bisschen zu befassen, weil ich finde auch Gesundheit ist ja auch so ein Zukunftsthema, genauso wie Technologie. Ja klar, wir brauchen in der Zukunft Technologie, aber was brauchen wir auch? Wir brauchen diese ganzen Medikamente, weil wir halt auch älter werden und unsere Ansprüche auch immer höher werden. So. Und deswegen finde ich The Place auch sehr interessant. Aber man muss da halt einen langen Atem halten. Ne? Also wenn du sagst, so eine Phase dauert halt 8 bis 10 Jahre also so eine Testphase mit den ganzen klinischen Phasen. dann muss man halt einen langen Atem haben. Und das kann halt auch sehr volatil sein.
Ja, und was nicht zu unterschätzen ist, du hast halt auch immer Konkurrenz. Und es ist nicht so, wie, ja, Mercedes braucht jetzt vielleicht ein paar Jährchen, um ein schönes neues Auto auf den Markt zu bringen. Und in der Zwischenzeit baut VW auch ein Auto, das schön aussieht. Bei solchen Medikamenten ist es ja schon so, wenn du der Erste bist, super. Und es ist schon ein Zulassungskriterium, dass wenn du dann danach ein Medikament gegen die gleiche Krankheit auf den Markt bringen möchtest, dann musst du schon zeigen, dass dein Medikament besser ist. Also du kannst nicht ein Medikament, was eine schlechtere Wirksamkeit hat, als ein bereits zugelassenes, auch auf den Markt bringen. Da sagt die Behörde nö.
Krass, echt?
Das gibt's schon. Naja, also, ja, also deswegen, das ist halt schon noch ein Risiko.
Aber war das bei Corona dann eine Ausnahme? Weil man hatte ja den BioNTech-Impfstoff, der war ja schon krass wirksam.
Ich denke schon.
Und dann kamen halt diese anderen Impfstoffe von Johnson & Johnson zum Beispiel, die, glaube ich, nicht so wirksam waren.
Hatte Johnson & Johnson nicht auch aber einen anderen Wirkmechanismus?
Richtig? Ja, hat nicht.
Ich glaub, das war kein mRNA-Wirkstoff.
Genau, war diese traditionelle Dings-Variante, glaube ich. Achso, da ist das halt dann auch möglich.
Vielleicht war das.
Okay.
Da kenne ich mich zu wenig aus. Das ist schon wieder zu viel Stammtisch. Aber ich würde vermuten, dass dann einfach nochmal eine Alternative angeboten werden sollte. War das nicht. Hat Novavax nicht auch was auf dem Markt gebracht oder haben sie es nicht mehr auf den Markt gebracht? War Novavax nicht der erste klassische Impfstoff dann? Nicht mRNA-basiert, sondern so ein Totimpfstoff?
Ja, das kann sein.
Ich glaube, der wurde dann auch noch deutlich, deutlich später zugelassen.
Okay.
Ja, irgendwie so. Aber wie das in der Regel sonst ist, boah, das kann ich wirklich nicht sagen.
Ja, aber trotzdem interessant zu wissen. Also eigentlich sagen die Behörden manchmal halt, nee, also wenn schon so ein Produkt zu der Sache, wenn es schon ein Produkt gibt.
Ja, ich glaube schon, dass neu zugelassene Medikamente dann schon irgendwie einen Vorteil haben müssen. Aber ein Vorteil kann auch sein, bisher musst du den Impfstoff irgendwie im Krankenhaus per Tropf irgendwie bekommen. Der Vorteil vom neuen Medikament ist dann, du kannst einmal am Tag eine Kapsel schlucken zum Beispiel. Ist auch ein Vorteil für den Patienten. Macht das Leben für Patienten natürlich angenehmer. Also sowas geht auch. Du musst nicht zeigen, dass, weiß ich nicht, der Stoff 500 Mal wirksamer ist und
ach so, verstehe. Also du kannst
homöopathische Dosen nehmen kannst. Aber du musst schon irgendwie einen Vorteil zeigen. Und aber ansonsten, da kenne ich mich dann auch im Detail zu wenig aus. Das ist jetzt so ein bisschen Hörensagen aus der Szene.
Nee, dann wird es auch so. Ja, klar, man kann es dann natürlich anders begründen oder halt den Vorteil woanders zeigen gegenüber den anderen Mitteln. Mhm. Ja, weil Abnehmmittel, da gibt es ja auch mehrere. Also ist mir jetzt auch nochmal spontan eingefallen.
Ja, voll.
Okay, cool. Ja, danke auf jeden Fall für den interessanten Einblick in diesen ganzen Bereich. Möchtest du noch ein paar Worte sagen, jetzt zum Abschluss?
Ich hoffe, dass meine China-Taschen steigen in 2024. möge Gott uns allen beistehen.
Grüße an die chinesischen Politiker, also Behörden.
bitte nicht in Taiwan einmarschieren, bitte nicht.
Ja, auch vor mir, bitte nicht in Taiwan einmarschieren, weil das ist auch wichtig. Ja. Winnie Pooh, falls du uns hörst.
Lasst Alibaba Tencent in Ruhe.
Sehr gut. Genau. Okay, ja, gut. Dann, möchtest du noch Grüße senden an irgendjemanden? Oder? Musst du auch nicht. Ne? Gibt auch Leute, die sagen, nö.
Grüße an die Tastatur.
Ja, Grüße auch von mir.
Ja, halt den täglichen am Laufen.
Genau, ja. Okay, gut. Ich sende auch Grüße an alle natürlich außer Rutnir. Und diesmal gehen auch Grüße an die Ja, es muss sein, der darf sich nicht geehrt fühlen. So, und auch diesmal auch Grüße an Mitarbeiter der Deutschen Bank, die uns zuhören. Wir lieben euch. Ciao, ciao.